Jetzt stellt euch einmal vor, es gäbe da eine Person, sagen wir in Amerika, die unsere Gemeinde optimal ergänzen könnte. Wir würden erstmal etwas von der Person hören. Wir würden dann natürlich auch mit der Person ins Gespräch kommen. Wir würden mit ihr mailen, vielleicht würde sie uns Bilder schicken. Wir würden telefonieren, wir würden vielleicht eine Skype-Konferenz machen. Wir würden vielleicht hier über Beamer eine Videosequenz einspielen und dann würde diese Person in Hamburg landen und hier mitten in unseren Gottesdienst reinkommen. Ich denke, eine ganz andere Beziehung wäre dann noch einmal möglich. Oder ein anderes Beispiel. Ich habe schon mal über Rembrandts wunderbares Gemälde gepredigt, die Rückkehr des verlorenen Sohnes. Wie wäre das, wenn ich einmal tatsächlich in St. Petersburg wäre, in der Eremitage, und dort die Treppen hochgehen würde, bis in den Raum, in dem das Gemälde hängt. Und dann würde ich davor stehen, hoffentlich mit weniger anderen Touristen, möglichst ganz alleine, und könnte dort Stunden sitzen und sehen, wie im Laufe des Tages der unterschiedliche Stand der Sonne das Bild anders belichtet. Und ich würde diese Eindrücke mitnehmen von diesem überlebensgroßen Gemälde. Ich hätte auf jeden Fall eine ganz andere Beziehung dazu. Oder noch ein Beispiel. Vielleicht erinnert ihr euch, oder ihr könnt es euch wenigstens vorstellen, wie das ist, wenn Eltern nach einem langen Schwangerschaftsprozess nicht mehr ihr Kind auf Ultraschallbildern sehen, sondern plötzlich direkt, Auge in Auge. Das schafft nochmal eine ganz andere Nähe und Beziehung. Auge in Auge. Eine ganz neue Art der Beziehung auch zu Gott ist möglich. Und das hat Hiob erlebt. Ich hatte euch Ostersonntag eingeladen, die 42 Kapitel aus dem Buch Hiob einmal zu lesen. Wir haben Anfang des Monats April festgestellt, Gott ist stolz auf seinen Hiob. Gott liebt Hiob. Und Hiob hat einen ganz besonderen Respekt vor Gott, einen tiefen Respekt. Es ist ihm ein Herzensanliegen, nichts in seinem Leben zu tun, was die Beziehung zu Gott beschädigen könnte. Also ihm bloß nicht den gebührenden Respekt wegzunehmen. Er möchte eine gute Beziehung zu seinem Gott haben und pflegen. Und an diesem Punkt vielleicht mal ganz ehrlich, hast du ansatzweise so einen Respekt vor Gott, dass du in allen Bereichen deines Lebens Gott maximal ehren möchtest? Man könnte sagen, das sei vielleicht eine Frage des Gehorsams. Ich denke, echten und nachhaltigen Respekt zu leben ist keine Form von Gesetzlichkeit, Moralität, menschlicher Anstrengung, sondern in der Tiefe eine Herzensangelegenheit. Eine Frage unseres Vertrauens zu Gott, das aus der Nähe Gottes erwächst. Der Respekt vor Gott, Ehrfurcht, das biblische alte Wort dafür, ist Weisheit. Und vom Bösen weichen, das ist Einsicht. Das hatte Hiob in seiner Schlussrede Kapitel 28, Vers 28 gesagt. Aus Sprüche 1, Vers 7, Jahrhunderte später, wissen wir es noch genauer als Hiob. Respekt vor Gott, Ehrfurcht ist der Anfang der Erkenntnis. Mit Respekt fängt also alles an, dass ich mich entscheide, Gott zu respektieren, ihn näher kennenzulernen, mich auf einen Weg zu machen. Aber das ist eben nur der Anfang. Was ist der Weg? Der Weg ist Vertrauen. Gott möchte nicht, dass ich vor lauter Respekt in einen blinden Gehorsam gegenüber ihm verfalle, hineinwachse, sondern in eine immer tiefere Liebesbeziehung, Vertrauensbeziehung, die das Wichtigste begreift, ohne alles erklären zu müssen. Eine Beziehung, die gekennzeichnet ist von einem übernatürlichen Frieden. Und das sehen wir an Hiob. Über Hiob sind ja Hiobs Botschaften hereingebrochen, aller Art. Und das kann, vielleicht nicht in dieser Komplexität, uns allen jederzeit passieren. Hiob ist schwer krank geworden. Er hat ständig schier unerträgliche Schmerzen. Hiob hat seine Kinder leibhaftig verloren. Das war damals so, als hätte man die persönliche Zukunft verloren. Seine Frau verliert Hiob emotional, geistig, geistlich. Hiobs Freunde hatten vielleicht die besten Absichten, aber sie konnten sich nicht als Freunde erweisen. Sie machen ihm am Ende nur das Leben schwer. Hiob bleibt zum Schluss nicht mal seine Ehre. Hiob ist in allem sehr einsam geworden. Aber Hiob bleibt an seinem Gott dran. In dieser menschlichen Dunkelheit wendet er sich mit allem Schmerz und allem Unverstehen immer wieder Gott zu und an ihn. Hiob bleibt auf seinen Gott ausgerichtet. Für Hiob bleibt Gott auch im Dunkel der Ansprechpartner. Im ersten Kapitel aus dem Buch Hiob hatte der Satan unterstellt, dass Hiob doch nur so eine gute Beziehung zu Gott hätte und so rechtschaffen wäre, weil er davon profitiert. Gott weiß es besser, er kennt seinen Hiob. Tatsächlich zeigt Hiob auf eindrückliche Weise, dass er keine Geschäftsbeziehung zu Gott hat. Hiob dient Gott nicht, weil er etwas von ihm bekommt. Hiob hat ja bereits alles außer seinem nackten Leben verloren. Da ist kein Profit mehr in Sicht. Hiob dient Gott tatsächlich umsonst, aber das erweist sich eben nicht vergebens. Hiob hat in den dunkelsten Momenten nichts mehr von Gott, keine Gesundheit, keine Perspektive auf Änderung, keine Zukunft. Damals hatten sie noch nicht die Auferstehungshoffnung durch Jesus wie wir heute. Hiob hatte keine Freunde mehr oder Mitmenschen, die ihn unterstützten. Aber Hiob hat seinen Gott selbst. Hiob behält seine Beziehung zu Gott. Hiob lässt nicht zu, dass die Finsternis in seinem Leben siegt. Hiob hat nicht aufgehört, mit Gott zu ringen und hat sich auch gegen alles in sich selbst gestellt, das sich in ihm an Negativen breit machen will. In Kapitel 23, Vers 17 sagt Hiob: Ich werde nicht zum Schweigen gebracht vor Finsternis, noch vor mir selbst, den Dunkelheit bedeckt. Nach 37 langen Kapiteln mit vielen Fragen von Hiob und vielen Antworten seiner Freunde, die nicht weiterhelfen, greift Gott ein und spricht Hiob in Kapitel 38, Vers 1 direkt an. Lassen wir Gott hier direkt zu uns sprechen, in unsere Lebenssituation hinein. Auge in Auge. Eine neue Sichtweise. Dann aber redete Gott mit Hiob. Er antwortete ihm aus dem Sturm: Wer bist du, dass du meine Weisheit anzweifelst mit Worten ohne Verstand? Tritt mir gegenüber wie ein Mann und gib mir Antwort auf meine Fragen. Gott begegnet hier Hiob auf Augenhöhe, nicht von oben herab, wie die Freunde es zuletzt taten. Gott nimmt Hiob als seinen Freund ernst. Er lädt ihn ein, sein Gegenüber zu sein. Tritt mir gegenüber wie ein Mann, nicht etwa wie so ein Wurm. Und dann belehrt Gott Hiob nicht und gibt ihm lauter Antworten, sondern er stellt ihm Fragen. Er nimmt ihn mit hinein in einen Prozess, seine Sichtweise zu verändern. Ab Vers 4, wo warst du? Als ich das Fundament der Erde legte, sag es doch, wenn du so viel weißt. Wer hat ihre Maße festgelegt und wer die Messschnur über sie gespannt? Du weißt es doch, oder etwa nicht? Worin sind die Pfeiler der Erde eingesenkt und wer hat ihren Grundstein gelegt? Damals sangen alle Morgensterne und die Engel jubelten vor Freude. Wer schloss die Schleusentore, um das Meer zurückzuhalten, als es hervorbrach aus dem Mutterschoß der Erde? Ich hüllte es in Wolken und in dichtes Dunkel wie in Windeln. Ich setzte dem Meer eine Grenze. schloss seine Tore und Riegel und sprach: Bis hierher sollst du kommen und nicht weiter. Hier müssen sich deine mächtigen Wogen legen. Wir merken, Gott offenbart sich hier dem Hiob als der, der Macht hat, Grenzen zu setzen. Wenn Gott sie in der Natur setzt, dann kann er auch Hiobs und dein Elend begrenzen. Dann wird Gott aus Liebe auch in deinem Leben seine Grenzen als Schutz setzen. Ab Vers 16, bist du hinab zu den Quellen des Meeres gereist? Hast du den Abgrund des Ozeans durchwandert? Haben sich dir die Tore des Todes geöffnet, die den Eingang ins dunkle Land verschließen? Hast du die Weiten der Erde überblickt? Sag es mir, wenn du das alles weißt. Woher kommt das Licht? Und wie gelangt man dorthin? Woher kommt die Finsternis? Kannst du Licht und Dunkelheit an ihre Orte bringen? Kennst du den Weg zu ihrem Lauf? Und dann stellt sich Gott als väterlicher Schöpfer vor. Vers 28. Hat der Regen einen Vater? Wer lässt den Tau entstehen? Wer bringt Eis und Frost hervor, wenn das Wasser hart wird wie Stein, wenn Seen und Flüsse zugefroren sind? Knüpfst du die Bänder des Siebengestirns? Kannst du den Gürtel des Orion öffnen? Lässt du die Sternbilder erscheinen, je nach Jahreszeit? Bringst du den großen und den kleinen Wagen herauf? Dann nimmt Gott Hiob hinein in seine geniale Schöpfungsordnung, in seine Pläne. Vers 33, hast du die Gesetze des Himmels entdeckt und kannst du sie auf die Erde übertragen? Rufst du den Wolken einen Befehl zu, damit sie Regen auf dich herabströmen lassen? Schleuderst du die Blitze in ihr Ziel? Sagen sie, wir stehen dir zu Diensten? Wer lässt die Wolken wohlgeordnet ziehen? Wer bestimmt das Wetter nach einem weisen Plan? In Klammern für die Christusgemeinde, für die Events am 1. und 2. Mai, wie wir merken. Wer ist so klug, dass er die Zahl der Wolken kennt? Wer schüttet ihr Wasser auf die Erde nieder, wenn dort der Boden hart geworden ist, wie Eisen und Schollen aneinander kleben? Ich denke, wer den Film Bruce Allmächtig kennt, der erinnert sich, wie anders alles wäre, wenn der Mensch plötzlich Regie zu übernehmen hätte und alles jonglieren müsste, was Gott in seiner Macht und seinen Möglichkeiten genial ordnet. Und dann stellt sich Gott in seiner Fürsorge vor, ab Vers 41. Wer lässt den Raben Futter finden, wenn seine Jungen zu Gott schreien, wenn sie hungrig und hilflos umherirren? Und diese ganzen Fragen Gottes reichen bis in das nächste Kapitel hinein und malen Gottes fürsorgende Schöpfung in der Tierwelt vor Augen. Kapitel 39, Vers 26. Breitet der Falke seine Schwingen aus, um nach Süden zu fliegen, weil du den Wandertrieb in ihn gelegt hast? Schwingt sich der Adler auf deinen Befehl so empor und baut in der Höhe sein Nest? Oben im Felsen haust er und baut auf Bergzacken seinen Horst wie eine Festung. Und dann folgt Kapitel 40. Der Herr fragt Hiob, willst du weiter mit mir streiten? Mich, den Allmächtigen, noch tadeln? Du hast mich angeklagt, nun steh mir Rede und Antwort. Darauf antwortete Hiob nur, Herr, ich bin zu gering. Ich kann dir nichts erwidern. Darum lege ich jetzt die Hand auf den Mund. Einmal habe ich geredet und dann noch einmal, aber ich will es nicht wieder tun. Ich habe schon zu viel gesagt. Gott hat sich Hiob durch sein Ringen hindurch, auf sein Ringen hin, ganz neu offenbart. Gott hat damit auf Hiobs Sehnsucht reagiert. Gott reagiert auch auf deine Sehnsucht. Mit vielen Fragen und Bildern lenkt Gott Hiob zu einer ganz neuen Sichtweise. Und Gott möchte auch da, wo wir es nötig haben, uns eine neue Perspektive geben. Mitten in Hiobs Not hinein offenbart sich Gott in seiner Größe, seiner Schöpferkraft, seiner schöpferischen guten Fürsorge und seinen unbegrenzten Möglichkeiten. Das schafft Vertrauen, das macht Mut. Eigentlich könnte an der Stelle Schluss sein. Hiob will keine Antworten, kein Gerichtsverfahren mehr. Aber Gott will Hiob nicht einfach nur mit seiner Größe überwältigen, sondern ihn von seiner liebevollen Fürsorge überzeugen und Hiob in eine noch tiefere Vertrauensbeziehung hineinziehen. Deshalb setzt Gott hier nicht einen Punkt nach seiner Rede und Hiobs Antwort, sondern fährt fort. Gott macht es ganz offensichtlich Freude, mit seinem Hiob weiterzuringen. Gott liebt seinen Hiob und er liebt dich und mich. Und Gott möchte sich uns auch mehr und weiter offenbaren. Sei es durch schwere Zeiten hindurch, in denen wir geformt werden und reifen. Vielleicht so, wie Jesus es einmal in Johannes 15 mit dem Weinstock und den Reben erzählt hat, wie Reben beschnitten werden, damit sie mehr Frucht bringen. Gott liebt es, wenn deine Sehnsucht nach ihm dich in seine Arme treibt. Gott liebt seinen Hiob, der keine Angst vor ihm bewiesen hat und der in allem hartnäckig, selbstbewusst, vertrauensvoll an ihm dran geblieben ist, an seinem Herrn und Schöpfer. Nimm das mit, bleib an Gott dran, ganz egal, was dich bewegt. Und dann setzt Gott in Kapitel 40 zu einer zweiten Rede an. Gottes Antwort: Besitzt du Macht, wie ich sie habe? Da sprach Gott zu Hiob aus dem Sturm: Wieder tritt mir gegenüber, wie ein Mann, und antworte auf meine Fragen, wieder ganz auf Augenhöhe. Dann beschreibt Gott ausführlich zwei Tiere. Im Urtext Behemoth, Vers 15, und Leviathan, Vers 25, vielleicht Fluss, Pferd und Krokodil. Beide Tiere, die Menschen damals existenziell bedrohten, denen die Menschen nicht gewachsen waren. Stellt euch vor, ihr wohnt als Eltern an so einem Fluss. Eure Kinder wollen sich im Fluss waschen und dann tauchen da Krokodile auf. Damit sagt Gott seinem Hiob: Was immer dein Leben bedroht, das habe ich unter Kontrolle. Vertrau mir. Und ich denke, das spricht Gott, unser fürsorglicher Schöpfer, uns heute auch zu, dir zu. Vertrau mir, was immer dein Leben bedroht. Ich habe es im Griff. Fürchte dich nicht. Gott begegnet Hiob hier ganz direkt, seelsorgerlich, mit Fragen und um Vertrauen werbend. Und dadurch erneuert und vertieft sich Hiobs Glaube ganz entscheidend. Gott offenbart sich Hiob neu auf seinen Ringen hin, auch als der, der alles im Griff hat, was Menschenleben bedrohen kann. Er ist der Schöpfer und er ist der Erhalter. Ohne dass sich überhaupt an Hiobs äußere Situation irgendwas geändert hat, bringt diese seelsorgerliche, direkte Begegnung mit Gott die ganz entscheidende Wende in Hiobs Leben, nämlich Frieden in sein Leben hinein, obwohl sich ja die krasse Situation überhaupt nicht geändert hat. Kannst du dir vorstellen und willst du erleben, dass es Wichtigeres, Besseres gibt, als dass es dir in deinen Lebensumständen gut geht und sie friedevoll sind? Vertrauen zu Gott bewirkt Frieden. Lass dich von Gottes Frieden erfüllen, der tiefe innere Heilung bewirkt. Das ist wirkmächtiger als eine äußere Heilung. Hiob kommt an den Punkt, an dem er keine Antworten mehr braucht. Wenn du weißt, wer Gott ist, dann beantwortet das gewisse quälende Fragen von selbst. Vertrauen reicht. Vertrauen schafft Frieden. Und zwar ein Frieden, der höher ist als alle menschliche Vernunft, wie Paulus es im Philipperbrief Kapitel 4 schreibt. Hiob antwortet dementsprechend auf Gottes zweite Rede. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Was für ein Vergleich, was für ein Vorher-Nachher. Dabei hatte Hiob doch schon lange eine unvergleichliche Gottesbeziehung. Und worüber wir ja angesichts der Katastrophen, die über ihn hereinbrachen, erstaunt waren, wie er diese Katastrophen zunächst verarbeiten konnte mit seinem Gott, einordnen konnte. Ich habe am Anfang das Bild vor Augen gemalt, wie viel umfassender und tiefer wächst eine Beziehung, erst wenn ein Baby geboren ist. Unvergleichlich tiefer und friedevoller als Respekt vor Gott, den Hiob ja längst hatte, kultiviert hatte, ist eine direkte, persönliche Begegnung, ist eine persönliche Beziehung zu Gott, die sich aus immer wieder persönlichen Begegnungen speist und dadurch weiter wächst. Die Hiob-Geschichte lädt uns ein zu einer Gottesbeziehung, die mit einer Beziehung vergleichbar ist, als würden wir sagen, Auge in Auge. Wir können über Gott hören, wir können etwas über Gott lesen, wir können über ihn diskutieren, wir können vor Gott Respekt haben. Aber es gibt noch viel mehr. Es gibt noch eine ganz andere Qualität von Beziehung, zu der wir heute eingeladen sind. Eine Intimität, Auge in Auge. Ich denke, das Buch Hiob möchte danach eine Sehnsucht in uns wecken. Das Buch Hiob zeigt sich, dass es sich lohnt, um so eine Beziehung zu ringen und mit weniger überhaupt nicht zufrieden zu sein. Durch alle Lebenssituationen, Verzweiflung und Fragen hindurch. Jesus hatte so eine enge Beziehung zu seinem Vater im Himmel. Von ihm heißt es, er tat nur das, was er den Vater im Himmel tun sah. Und er ist uns darin ein Vorbild geworden. Jesus ruft uns in seine Nachfolge, seine Nachfolger zu sein. Du bist durch Jesus berufen zu einer Vertrauensbeziehung zu Gott. Jesus hat am Kreuz den Graben überwunden und die Brücke geschlagen, damit wir so eine Beziehung Auge in Auge überhaupt haben können mit dem Schöpfer dieser Welt. Das bedeutet ein Leben eingetaucht in übernatürlichen Frieden unter allen Umständen. Am Ende als Kapitel 42, Vers 5, noch der Abschluss, man könnte sagen, das Happy End erzählt wird, erleben alle Beteiligten, Hiob und sogar seine Freunde, Gottes Gnade, Vergebung und Versöhnung, Wiederherstellung auf ganz besondere Weise. Dieser Ausblick der Wiederherstellung gilt auch uns mit unseren Biografien und unseren Nöten. Ich kann euch nur empfehlen, diesen Schluss nochmal zu Hause zu lesen und aufs euch wirken zu lassen. Zwei Fragen bleiben am Ende. Willst du Gott dein ganzes Leben anvertrauen? Gerade mit allen Lebensfragen und allem, was dein Leben bedroht? Willst du es diesem genialen Schöpfer, dem fürsorglichen, souveränen Schöpfer, dem Erhalter des Lebens, dem Herrn dieser Welt anvertrauen? Und eine zweite Frage. Lässt du ihn eure Beziehung erneuern zu einer tieferen Vertrauensbeziehung? Gottes übernatürlicher Friede ist erfahrbar, schmeckbar, erlebbar. Aus so einem Grund feiern wir Abendmahl, weil wir glauben, dass das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, einen dramatischen Unterschied macht, einen überwältigenden Unterschied. Heute feiern wir Abendmahl in Gruppen, um uns das zu vergegenwärtigen, was Jesus für uns getan hat, diesen Zugang zu Gott, diese unmittelbare Liebes- und Vertrauensbeziehung zu Gott. Jesus ist dazu die Tür. Und wir dürfen schmecken, wie gut dieser Gott ist, wie sich sein Frieden anfühlt, wenn Vergebung Befreiung, Heilung über unserem Leben liegt. Auge in Auge. Das bedeutet alles, lege ich in deine Hand, mein Gott. Ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns heute einlädst, dir ganz neu, vielleicht erstmalig, vielleicht in neuen, anderen Bereichen unseres Lebens zu vertrauen, dir unser ganzes Leben anzuvertrauen. Und ich danke dir, dass du uns einlädst, dass wir offen werden, dass du unsere Beziehung zu dir ganz neu beleben und erneuern kannst. Erfrischen, dass wir sagen können, ja, es ist eine Beziehung wie Auge in Auge. Das ist meine Sehnsucht und das will ich erleben und das soll geschehen. Danke, dass wir dir jetzt antworten dürfen darauf. Im Abendmahl oder nachher in Liedern, die wir singen, in Gebeten, die wir singen oder sprechen. Oder indem wir uns segnen lassen, segnend für uns beten lassen, während der Zeit der Anbetung. Amen.